SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Janer. Guten Morgen. Nach dem Sturz des syrischen Präsidenten Assad wollen die USA den Übergangsprozess in dem Land unterstützen. Das hat Außenminister Blinken erklärt und Bedingungen genannt, die eine neue Regierung erfüllen muss, um von den USA anerkannt zu werden. Aus Washington berichtet Nina Barth.
So fordern die USA, dass die neue Regierung dem Terrorismus abschwört und verhindert, dass Syrien eine Bedrohung für seine Nachbarn darstellt. Alle chemischen und biologischen Waffen des Landes müssten zerstört und die Rechte von Minderheiten geschützt werden, so Blinken. Außerdem müsse eine neue Führung sicherstellen, dass humanitäre Hilfe die Menschen im Land erreichen kann. Blinken erklärte, die Syrerinnen und Syrer würden selbst über ihre Zukunft entscheiden. Bei der Regierungsbildung sollten andere Staaten einen inklusiven und transparenten Prozess unterstützen, sich aber nicht einmischen.
Die Vereinten Nationen weisen darauf hin, dass die humanitäre Lage in Syrien weiter instabil ist. Es gebe immer noch Berichte über Vertreibungen, überforderte Krankenhäuser und Plünderungen humanitärer Hilfsgüter. Betroffen seien auch Lagerhäuser von UN-Organisationen. In den vergangenen Tagen sei dadurch der Brotpreis mancherorts um 900% gestiegen. Bundeskanzler Scholz hat sich zurückhaltend zu Forderungen nach schnellen Rückführungen syrischer Flüchtlinge geäußert. Es müsse nun erstmal dafür gesorgt werden, dass dort eine rechtlich sichere Lebensweise möglich sei und eine Demokratie entstehe, sagte Scholz in den ARD-Tagesthemen. Dann werde man sehen, welche Konsequenzen es gebe.
Vielleicht, wenn es gut geht, werden ja viele von sich aus sagen, dass sie jetzt am Wiederaufbau ihres Landes mit teilhaben wollen. Und wir werden das ganz ordentlich und sehr seriös mit allen gut lösen können. Nur jetzt ist erstmal noch eine sehr, sehr gefährliche Situation in Syrien. Und wir müssen alles dafür tun, dass die Dinge sich dort so entwickeln, dass eine demokratische Regierung, wenn es gut läuft, eine friedliche Regierung und ein Land, das zusammenhält, dort entsteht, wo man sich nicht fürchten muss, wenn man dort lebt.
Die Gewerkschaft Verdi warnt vor Abschiebungen von Syrerinnen und Syrern aus Deutschland in großem Stil. Das sei gegen die Interessen der Menschen und auch der Arbeitswelt, zumindest in Teilen Deutschlands, so Gewerkschaftschef Wernicke. Er wies darauf hin, dass viele Syrer hier auf dem Arbeitsmarkt integriert und ganz wichtig seien, zum Beispiel im Versandhandel oder auch in der Pflege. In Baden-Württemberg gibt es heftige Kritik an den neu eingeführten Leistungstests für Viertklässler. Nach einer Umfrage der Bildungsgewerkschaft GEW halten 2/3 der befragten Grundschullehrkräfte diese Tests für überflüssig. Die Prüfungen entscheiden mit darüber, ob ein Kind aufs Gymnasium wechseln darf. Henning Otte.
Laut Umfrage sagen 80% der Lehrkräfte, die Ergebnisse in Deutsch und Mathematik stimmten nicht mit ihrer Einschätzung der Kinder überein. Große Kritik gibt es vor allem an den Aufgaben in Mathe, die zu schwierig gewesen seien. GEW-Landeschefin Stein forderte Kultusministerin Schopper auf, das Verfahren zu stoppen. Der Test demotiviere die Kinder und führe zu Versagensängsten, sagte Stein dem SWR. Das Kultusministerium hält die Umfrage für wenig aussagekräftig. Da die GEW die neue Grundschulempfehlung ablehnt, sei das Meinungsbild wenig überraschend.
Zoll- und Steuerfahnder haben die Zentrale von Adidas in Herzogenaurach sowie weitere Standorte durchsucht. Das hat der Sportartikelhersteller bestätigt. Demnach geht es darum, ob Adidas zoll- und steuerrechtliche Vorschriften bei der Einfuhr von Artikeln eingehalten hat. Adidas sagt, es hätten sich Fragen dazu ergeben, auch durch unterschiedliche Auslegungen deutschen und europäischen Rechts. In der Fußball-Champions League hat Bayern München gegen Schachtar Donetsk mit 5:1 gewonnen. Wegen des Krieges in der Ukraine fand das Auswärtsspiel in Gelsenkirchen statt. Edgar Endres berichtet.
Schläfrige Bayern kassieren in der 5. Minute durch Kevin das 0:1. Perez in seinem ersten Champions-League-Spiel im Tor ist machtlos. Vor den 50.000 Zuschauern auf Schalke gelingt Leimer das schnelle 1:1. Und weil Schachter kurz vor der Pause die Führung liegen lässt, schafft Müller sogar noch die Pausenführung für die Bayern. Auch nach dem Wechsel gibt's zunächst schläfrige Münchner. 2 Topchancen verhindern Goretzka und Müller. Dann entscheidet die Elf von Kompany durch Olises Elfmeter, Musialas Abstauber und Olises Trippeltor die Partie noch mit 5:1 und holt den eingeplanten Sieg.
Außerdem hat Fußballmeister Bayer Leverkusen in der Champions League gegen Inter Mailand 1:0 gewonnen, dank eines späten Siegtreffers in der 90. Minute. RB Leipzig ist nach einem 2:3 gegen Aston Villa ausgeschieden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisiert die FIFA-Pläne, die Fußball-WM 2034 an Saudi-Arabien vergeben zu wollen. Die offizielle Entscheidung soll heute fallen. Gegenkandidaten gibt es keine. Katrin Hondl fasst die größten Kritikpunkte der Menschenrechtler zusammen.
Die unmenschlichen, oft tödlichen Arbeitsbedingungen in unerträglicher Hitze. Bedingungen, unter denen für die WM Fußballstadien und andere Gigaprojekte entstehen sollen. Das Argument der FIFA, mit der WM solle eine Verbesserung der Menschenrechtslage in Saudi-Arabien bewirkt werden, hält der Human Rights Watch Vizechef für unglaubwürdig. Wenn es der FIFA damit ernst wäre, sagt er, dann hätte sie von Saudi-Arabien zumindest verbindliche Zusagen verlangt, und zwar vor der Vergabe eines prestigeträchtigen Ereignisses wie der WM.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es bleibt oft grau heute mit vielen Wolken, aber auch mit Nebel oder Hochnebel. Bisschen Sonne ist auch dabei an der Saar, am Oberrhein und in Alpennähe. Heute Nachmittag erreichen wir dann je nach Höhenlage zwischen minus 1 und plus 6 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Der Wintersport der Zukunft ist unser Thema die ganze Woche über, immer morgens hier in SWR aktuell. Denn dank Klimawandel ist der Schnee auch in bisher schneesicheren Gebieten eben nicht mehr sicher. Das heißt, die Wintersportregionen müssen sich umstellen und die Urlauber müssen das auch. Und dazu gehören auch Jugendliche, denn Skifreizeiten mit der Schulklasse werden so langsam Geschichte. Früher gehörte das einfach dazu, eine Woche Skifahren, eine Woche Gemeinschaftserleben. Aber mittlerweile hat es sich eben ausgeschneit. Darüber habe ich mit Monika Stein gesprochen. Sie ist Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. Gibt es denn überhaupt noch Skifreizeiten in der Schule?
Es gibt vereinzelt noch Skifreizeiten in der Schule. Die meisten finden tatsächlich nicht mehr statt, weil es einfach bei uns in Baden-Württemberg nicht mehr verlässlich möglich ist. Diejenigen, die in den letzten Jahren Skifreizeiten geplant haben, haben sie umdisponieren müssen, weil wir keinen verlässlichen Schnee haben, weil dann kurzfristig abgesagt werden musste oder umgeplant werden musste. Und deswegen sind die Zahlen deutlich zurückgegangen. Wer verlässlichen Schnee möchte, muss ja mittlerweile in die Alpen fahren. Und das ist mit deutlich mehr Aufwand, deutlich mehr Kosten verbunden. Und man darf nicht vergessen, dass es größtenteils auch mit Grenzübergängen verbunden ist, was einfach auch nochmal ein organisatorischer Mehraufwand ist für Klassen, in denen auch Kinder aus Familien mit nicht deutscher Herkunft sind.
Was wollte man denn bislang den Schülern mit diesen Skifreizeiten bieten? Man könnte jetzt auch theoretisch, sage ich mal, in irgendeine Stadt fahren oder eine Woche ans Meer.
Könnte man, dann fehlt aber das Erlebnis in der Natur. Das war schon das ganz Besondere daran, das Erlebnis in der Natur, das Gruppenerlebnis, die sportliche Betätigung, diese Dreierkombination, die hat es besonders gemacht. Die lässt sich aber natürlich auch mit anderen Aktivitäten sozusagen ersetzen. Da fehlt dann zwar der schöne Schnee, der schon auch nochmal eine besondere Auswirkung hatte und besonderes Flair hat, wie wir alle wissen. Aber es lassen sich eben Freizeiten auch so in der Natur machen. Und dafür ist der Schwarzwald immer noch geeignet.
Also wäre das dann zum Beispiel der klassische Wanderurlaub oder Radfahren?
Wanderurlaub oder irgendwelche tatsächlich Dinge, wo noch geklettert werden kann, wo wirklich Naturerlebnisse, vielfältige Naturerlebnisse im Vordergrund stehen und wo dann eben auch die Gruppen tatsächlich ja erlebnispädagogische Erlebnisse haben können.
Sie haben schon angesprochen, eine Alternative zu Skifreizeiten im Schwarzwald und in Baden-Württemberg wäre eben in die Alpen zu fahren, was nicht nur Passprobleme für manche Kinder mit sich bringt, sondern eben auch mit höheren Kosten verbunden ist. Nun sind aber Winterurlaube sowieso relativ teuer. Ist es vielleicht von daher ganz gut, dass es da jetzt Alternativen gibt, die möglicherweise auch ein bisschen günstiger sind?
Ich glaube, es ist für die Kinder, die aus ärmeren Haushalten kommen, tatsächlich gar nicht schlecht, dass sie jetzt nicht an irgendeine besonders teure Sportart rangeführt werden, die sie eigentlich selber sonst gar nicht ausführen können außerhalb der Schule, sondern dass sie an Möglichkeiten rangeführt werden können oder rangeführt werden, die für sie auch praktikabel sind, auch mit weniger Geld im Geldbeutel. Gleichzeitig ist es natürlich ein ganz besonders tolles Erlebnis gewesen, im Schnee unterwegs zu sein und die ersten Skiversuche vielleicht auch zu machen für Kinder, die sonst die Möglichkeit gar nicht gehabt hätten. Wir leben in Zeiten, in denen wirklich kein verlässlicher Schnee mehr im Schwarzwald liegt. Von daher muss man sich da einfach umstellen.
Monika Stein, Landesvorsitzende der GEW Baden-Württemberg.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Bundeskanzler Scholz beantragt heute formell die Vertrauensfrage. Er stellt sie zwar erst nächste Woche, aber der Antrag muss heute raus. Und wie das funktioniert, erklärt aus Berlin Sabine Henkel.
Dazu wird er eine E-Mail mit einer PDF-Datei an Bundestagspräsidentin Bärbel Bas schicken. Das ist der erste formale Schritt, um Neuwahlen herbeizuführen. Dieser Vorgang ist im Grundgesetz so geregelt. Und auch, dass zwischen Antrag und Abstimmung über die Vertrauensfrage mindestens 48 Stunden liegen müssen. Das wird am kommenden Montag erfüllt sein, sodass der Bundeskanzler das Parlament fragen kann, ob es ihm das Vertrauen ausspricht. Sein Ziel ist, dass er keine Mehrheit dafür findet, sodass der Weg für Neuwahlen frei wird.
Am Montag also stellt Scholz die Vertrauensfrage. Das bringt manche politische Beobachterin in Berlin auf ganz neue Gedanken.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Denn Scholz hätte ja längst in seiner eigenen Koalition fragen können, ob man ihm vertraut, meint unsere Hauptstadtkorrespondentin Eva Ellermann.
Einer meiner Lieblingsanimationsfilme ist das Dschungelbuch. Wenn die Schlange K. säuselt, vertraue mir, dann möchte ich Mowgli immer zurufen, tu's nicht. Natürlich ist der Bundestag kein Kino und Olaf Scholz wird nicht säuseln, wenn er die Vertrauensfrage stellt. Und anders als im Film ist auch schon klar, die meisten Abgeordneten im Bundestag vertrauen ihm nicht oder nicht mehr. Das weiß der Kanzler auch und deshalb ist die Vertrauensfrage eigentlich nur das Mittel zum Zweck, nämlich Neuwahlen im Februar möglich zu machen. Die Frage nach dem Vertrauen hat sich deshalb eigentlich schon erledigt, bevor sie heute offiziell eingereicht wird. Wirklich spannend wäre es gewesen, wenn Scholz die Vertrauensfrage seinen Koalitionspartnern mal gestellt hätte, solange es die Ampel noch gab. Oder seiner SPD, solange die noch mit einem Kanzlerkandidaten Pistorius geliebäugelt hat. Aber Moment, vielleicht ist das ja die Erklärung. Scholz hat in seiner Parteispitze die Schlange K gemacht. Augen zu, vertraue mir.
Die Meinung von Eva Ellermann. Ungeachtet der baldigen Neuwahl will die rot-grüne Bundesregierung bis dahin noch einiges auf den Weg bringen. So beschäftigt sich das Kabinett heute mit der möglichen Verlängerung der Mietpreisbremse. Sie soll vor allem in Ballungsräumen verhindern, dass die Mieten zu sehr steigen. Hans-Joachim Viehweger berichtet.
Auch einige unionsgeführte Bundesländer wünschen sich eine Verlängerung dieser Möglichkeit, Mieten in besonders angespannten Wohnungsmärkten zu begrenzen. Ob das mit dem Entwurf gelingt, der heute das Kabinett passieren soll, ist aber zweifelhaft. Er sieht eine Verlängerung bis zum Jahr 2029 vor. Außerdem soll die Mietpreisbremse ausgedehnt werden auf neuere Wohnungen, die bislang von der Regel ausgenommen waren. Damit geht der aktuelle Entwurf über einen noch im Oktober vereinbarten Kompromiss innerhalb der Ampel hinaus.
Der Landtag von Baden-Württemberg debattiert ab heute 3 Tage lang über den Doppelhaushalt 25-26. Der Etat umfasst knapp 136 Milliarden Euro. Knut Bauer aus der SWR-Redaktion Landespolitik.
Schwerpunkte im neuen Doppelhaushalt sind die Bereiche Bildung und innere Sicherheit. 200 Millionen Euro gehen in frühkindliche Bildung und Sprachförderung im Vorschulalter. Die Polizei bekommt mehr als 600 weitere Stellen und bessere IT-Ausstattung. Die Etatberatungen waren geprägt von Sparzwang, weil fast 2 Milliarden Euro Steuereinnahmen in den nächsten 2 Jahren fehlen. Dennoch wollen die Fraktionen von Grünen, CDU, SPD und FDP die Sicherheitsvorkehrungen im Landtag weiter erhöhen. Zusätzliches Wachpersonal und neue Schleusen sorgen für Mehrkosten von fast 2 Millionen Euro.
Brandenburgs Ministerpräsident Woidke stellt sich am Vormittag im Landtag in Potsdam zur Wiederwahl. Die geheime Abstimmung wird mit Spannung erwartet, denn die Koalition seiner SPD mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht hat nur eine knappe Mehrheit im Parlament. Aus der BSW ist bereits ein Wackelkandidat bekannt, der Woidke voraussichtlich nicht mitwählen will. Die rheinland-pfälzische Wirtschafts- und Weinbauministerin Schmidt von der FDP lädt heute in Mainz zum Weinbaugipfel ein. Es geht um eine mögliche Unterstützung für die Branche, denn der geht es nicht gut, erklärt Dominik Bartoschek aus unserer Umweltredaktion.
Es gibt ein großes Überangebot an Wein, die Lagerbestände sind hoch. Und gleichzeitig kaufen die Konsumenten weniger Wein ein als früher. Zum einen, weil sie wegen der schlechten wirtschaftlichen Situation weniger Geld in der Tasche haben. Zum anderen aber auch, weil es europaweit einen Trend gibt, weg von alkoholischen Getränken. Und diese ganze Gemengelage führt dazu, dass die Preise für Wein verfallen, während die Produktionskosten für die Betriebe gleichzeitig steigen. Da sind gestiegene Energie- und Lohnkosten vor allem ein Problem. Und im Klartext heißt das, es wird immer schwieriger, mit Weinbau überhaupt noch Geld zu verdienen.
Nach dem Schiffsunfall auf der Mosel stecken rund 70 Schiffe fest. Heute wollen Fachleute im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt klären, wie es mit diesen Schiffen weitergeht. Johannes Baumert.
Die 70 Schiffe hängen auf dem oberen Abschnitt der Mosel fest, seitdem am Sonntag ein Frachter eine Schleuse zwischen Koblenz und Trier gerammt hatte. Vermutlich könnten die Schiffe die Mosel erst wieder Richtung Rhein verlassen, wenn die Schleuse repariert ist, so das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt. Das könne bis Ende März dauern. Nun werde geprüft, welche Liegeplätze für die Schiffe geeignet seien, heißt es. Am Sonntag war ein vollbeladenes Frachtschiff gegen eine Schleuse in Müden zwischen Koblenz und Trier gefahren und hatte dabei die Schleusentore zerstört. Bisher geht die Polizei von einem technischen Defekt am Schiff als Ursache aus. Das soll jetzt ein Gutachter vor Ort klären.
In Straßburg gedenken die Menschen heute der Opfer des Terroranschlags auf dem Weihnachtsmarkt vor 6 Jahren. Am Abend des 11. Dezember 2018 hatte ein islamistischer Attentäter in der Innenstadt 5 Menschen getötet und 11 verletzt. Christine Wenstra.
Erneut soll an einer Stele auf der Place de la République gemeinsam erinnert werden. Für 11 Uhr werden dort Opfer und Angehörige erwartet, außerdem Bürgermeisterin Jeanne Barseguin und Präfekt Jacques Witkowski. Am Abend wird es zudem ein Konzert zu Ehren der Opfer geben. Beginn ist um 19.30 Uhr im Palais de la Musique et des Congrès. Der Straßburger Weihnachtsmarkt läuft auch in diesem Jahr wieder unter enormen Sicherheitsvorkehrungen. Rund 1000 Polizisten sind dabei in der Vorweihnachtszeit im Einsatz.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.